die heute ihren eigenen Gottesdienst auch auf der Hütte noch feiern. Und die zwei Tage waren echt gut, wo ich dort war. Und ich denke, ich darf sicher euch Grüße von Ihnen sagen. Und ich bin sehr dankbar auch, wie Sie geistlich vorwärts gehen und auch wie die Beziehungsebene wirklich auch tief verwurzelt ist im Herrn. Und darum soll es heute auch weitergehen. Ich werde zwei Predigten machen. Heute werde ich beginnen und nächsten Sonntag weitermachen. Von daher mal schauen, wie weit wir heute kommen. Und zwar geht es um Versuchungen bzw. Glaubensprüfungen. Versuchung, Glaubensprüfungen. Und ich denke, das ist ein Thema, ein Grundthema, das wir auch von der Klausur her haben, wo es darum geht, dass Gott sagt, dass er möchte, dass wir im Glauben weiter wachsen und in der Liebe wachsen als Gemeinde. Gott möchte, dass wir im Glauben wirklich weiter wachsen, dass unsere Beziehung zu Gott immer fester wird, immer tiefer wird und dass letztlich dann nichts mehr sie erschüttern kann. Das ist das Ziel. Aber in dem Ganzen ist auch ein ganz starker Veränderungsprozess drin. Gott möchte ja, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Und da möchte ich euch ein paar Dinge gerade kurz zeigen, auch was ich hier schon gezeigt habe. Glaubenswachstum aus dem 1. Johannesbrief, verschiedene Glaubensstadien, die gehen wir jetzt nicht durch. Das ist nur zur Erinnerung. Im Anfang sieht Gott uns als seine Kinder, wo du einfach empfangen darfst. Nochmal zur Auffrischung. Einfach empfangen. Hol alles von Gott, was du irgendwie bekommen kannst. Natürlich die Sündenvergebung, das Wesentliche, aber nimm auch Geborgenheit, Annahme von ihm und auch von Geschwistern für dich an und lern den Vater kennen. Das andere, Jünglinge im Glauben, und da wird es heute ein Stück drum gehen, weil Gott möchte, dass wir ja weiterkommen, dass wir im Glauben wirklich auch wachsen, dass wir Autorität übernehmen. Und sie sind, heißt es im 1. Johannes, sie sind gegründet im Wort Gottes, stark mit dem Wort. Du musst hantieren können, es steht geschrieben, den Bösen überwinden und auch natürlich einen Geist des Dienens bekommen. Einfach nochmal zur Erinnerung, Jünglinge, die werden im Wort Gottes gegründet. Vielleicht bist du noch gar nicht gegründet im Wort Gottes. Du weißt noch gar nicht so recht, wie du mit Versuchungen umgehen sollst und so weiter. Da werden wir heute ein Stück drauf eingehen. Und natürlich die Väter und Mütter im Glauben, die sind schon weiter, die ruhen in der Beziehung zu Gott. Wow! Die haben Stürme erlebt, da ist es rauf und runter gegangen, die Wurzeln sind tiefer gegangen, manche Äste, die wichtig waren, sind weggebrochen, die falsch waren, sind weggebrochen und sie merken, sie sind gegründet in Jesus, da ist was gewachsen. Die Beziehung zu ihm ist tief verwurzelt, die ist gewachsen, da können immer wieder Stürme kommen und ich kann es vielleicht ein bisschen auf Seite nehmen, aber du fällst nimmer um. In Jesus, im Vater, im Heiligen Geist, gegründet. Heute wollen wir Jakobus 1 anschauen. Da geht's ganz stark um das Thema. Jakobus 1, Vers 2. Haltet es für lauter Freude. Boah. Also da muss ich immer wieder staunen. Das ist bei mir noch nicht so richtig durch. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, natürlich auch Schwestern, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung, die Erprobung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Oder man kann auch sagen, Geduld bewirkt. Oder Standfestigkeit ist das gleiche Wort. Also haltet es für lauter Freude, wenn ihr heute heimgeht. Und wenn ihr eins mitnehmt, dann wäre mir das wichtig, dass sich Prüfungen, Versuchungen, Herausforderungen nicht negativ ständig sehen, sondern merk, oh, vielleicht hat Gott noch was ganz anderes damit vor und vielleicht komme ich dahin, dass es irgendwann Freude für mich ist, dass ich sage, gut Herr, du testest meinen Glauben, du forderst mich heraus, du willst, dass es bei mir tiefer geht. Danke Herr. Da, wenn ihr das aufnehmt, mitnehmt, dann sind wir schon einen großen Schritt weiterkommen. Das Ausharren, also die Geduld oder die Standfestigkeit, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es ist wirklich nach wie vor so, Gott will uns in sein Bild verwandeln. Jesus in uns soll Gestalt gewinnen. Das geht leider oft durch Drucksituationen erst, wo ich merke, was ich alles noch nicht habe, wie mein Charakter noch nicht geschliffen ist und so weiter. Das kommt meistens in Drucksituationen raus. Ich sage immer, wenn jemand sehen will, was in seinem Herzen ist, brauchst du bloß eines machen. Setz ihn in der Gemeinschaft rein und die Gemeinschaft wird immer dichter. Und irgendwann kracht's. Irgendwann kracht's. Weil die Leute aufeinander kommen und irgendwann schleifen sie sich. Und irgendwann kommt das raus, was in deinem Herzen ist, was noch nicht ganz fertig ist. Das ist schlimm, das ist gut. Sei dankbar, wenn es rauskommt. Wichtig ist, Gott hat was vor. Er möchte, dass Jesus Gestalt gewinnt. In einer anderen Stelle in der Evangelien heißt, dass wir so vollkommen sein sollen, wie Gott vollkommen ist. Wow, das ist ein Ziel, das ist eine Zielvorgabe. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Die Weisheit brauchen wir letztlich dann nur zur Unterscheidung, da komme ich auch noch drauf zurück. Die Weisheit Gottes ist ganz wichtig, dass ich rausfinde, ist das jetzt eine Glaubensprüfung von Gott oder vom Feind oder habe ich selber mich in was reinmanövriert? Also da brauchen wir Unterscheidungsvermögen. Und Herr, was hast du damit vor? Herauszufinden, wozu ist das eigentlich da? Wohin soll das führen? Da brauchen wir Gottes Weisheit. Und ich finde es einfach toll, was Gott hier sagt. Der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, wenn du 10-mal kommst, wenn du 100-mal kommst und wenn du 1000-mal um Weisheit bist, sagt er, gut so, ich gebe sie dir. Da bin ich überzeugt. Der willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wow. Gottes Weisheit in der Situation ist für uns total wichtig, dass wir die Situationen durchschauen, geistlich durchdringen. Was ist eigentlich jetzt vor? Vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo es drunter und drüber geht und du weißt nicht mehr, wo dir dein Kopf steht. Bitt Gott um Weisheit, dass das offenbart, um was eigentlich hier geht. Was ist eigentlich los? Bitt Gott um Weisheit und Unterscheidungsvermögen und er wird es dir geben. Wichtig ist, dass wir im Glauben bitten. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger, im Griechischen heißt doppelherziger, wie von geteilter Seele. Ah ja, das kann sein, du gibst es mir. Ah, na, das glaub doch nicht, dass es du gibst. Ah ja, vielleicht gibst du es doch. Na, glaub ich nicht, dass du es gibst. Das ist so ein wankelmütiges Herz. Doppelherzig oder geteilte Seele. Unbeständig in allen Wegen. Und dann interessante Aussage, Vers 9. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, in seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie das Gras ist Blume, wird er vergehen, denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Aussehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Da komme ich auch noch drauf zurück, das ist nämlich eine wichtige Sache. Versuchungen, obwohl ich sage mal schon ein paar Dinge da, Versuchungen können ganz stark zwischen Ärmeren und Reicheren sein. Da kann vieles an Minderwertigkeit und Versuchung passieren. Ganz viel. Und die Strategie, tun sie vielleicht schon mal ein bisschen zeigen. Wenn du vielleicht bei jemand zu jemand heimkommst und du siehst, der hat einen ganzen Haufen Luxus und schöne Wohnung und toll und du weißt genau, du selber könntest dir das nicht leisten, da läuft normalerweise in dir was ab. Und die Frage ist, was machst du mit dem? Fühlst du dich dann minderwertig? Klagst du irgendwie Gott an oder alle anderen, die dir das verweigert haben? Eine wichtige Strategie in Versuchungen, in Glaubensherausforderungen ist, wenn du das merkst. Der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit. Der weiß, in Gott habe ich alles. Der muss den Blick auf Gott richten. Sonst wird er untergehen. Der wird in Schwierigkeiten kommen. Der wird in innerer Verdruss hineinlaufen. Und es läuft auch unter uns. Der Reiche aber seiner Niedrigkeit, der Reiche braucht nicht denken, wie toll er ist und jetzt ist alles gelaufen, sondern er soll sein Stolz wirklich, der oft schnell kommt und seine Überheblichkeit, er soll sie wirklich ans Kreuz bringen und sagen, ich bin genauso wie der andere. Ich bin nicht besser oder habe sie besser gemacht. Vielleicht hast du manches anders gemacht. Aber dass seine Haltung sich verändert. Dass seine Haltung nicht der Hochmütige ist. Es geht in beiden Fällen um eine Haltung. Und dann sagt der Jakobus, mei, der Reichtum, der wird sowieso dahinschwinden wie die Blume. Der ist heute da, morgen vielleicht weg. Aber im Himmel nimmst du ihn doch eben mit. Und jetzt kommen wir nochmal zur Versuchung. Darum habe ich das drin gelassen. Glücklich der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glücklich der Mann, der die Versuchung erduldet, der da drinnen stehen bleibt, der nicht davonläuft, sondern da drinnen stehen bleibt, ausharrt und schaut, Herr, was hast du mit mir da drin vor? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschatten. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, da werden wir heute unterscheiden. Da gibt es ein Wort, das zwei Richtungen hat. Gott prüft, aber Gott versucht nicht, aber er prüft. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Damit will Gott einfach wieder ausdrücken, wie wichtig wir ihm sind. Er will uns ja nicht versuchen oder irgendwas, oder wir unterstellen ihm ja das meistens, dass wir zu Fall kommen, überhaupt nicht. Er hat was ganz anderes vor. Ihm sind wir total wichtig, wir sind die Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Warum sollte er sie wieder von sich stoßen? Wow. Nein. Also, jetzt Versuchungen, Jakobus 1, 1 bis 18. Das Wort, was dort steht, heißt Peirasmos, das griechische Wort, und es hat zwei Richtungen. Die eine Richtung besagt Prüfung, Erprobung, eine Art Test, ein TÜV. Ein Glaubenstüv gibt's auch. Eine Art Test, ein TÜV. Der TÜV, was will er eigentlich? Ist der TÜV schlecht oder eigentlich gut, wenn wir es letztlich ernst nehmen? Wenn bei deinem Auto die Bremsen wirklich quietschen, aber nicht mehr bremsen gescheit, und du sagst, das ist doch super, ich fahre weiter so, ist doch egal. Ist das gut oder nicht gut? Der TÜV hat schon seinen Sinn bei uns, bei der Verkehrsdichte und so weiter. Er will prüfen, ob das Fahrzeug noch fahrtüchtig ist, ob man dich nur auf die anderen loslassen kann mit dem Auto. Und es ist gut so. Wenn Gott jemanden prüft, dann will er was testen. Er will was herausfinden in deinem Leben. Er will dich erproben. Und die andere Richtung von dem Wort heißt Versuchung, die Verlockung zur Sünde. Die Richtung nach oben bedeutet Bewährung, da geht es um unseren Glauben. Wo stehen wir in der Beziehung zu Gott? Was ist unsere Motivation der Nachfolge? Die muss Gott immer wieder testen. Warum folgst du Gott nach? Mit der Frage kam der Teufel vor Gott und hat den Hiob anklagt. Der folgt dir doch bloß deshalb nach, weil du es ihm gut gehen lässt. Das ist doch das Einzige, es geht doch gar nicht um dich. Bloß weil er von dir was gekriegt hat. Drum folgt er Gott nach. Warum folgst du Gott nach? Wie lange folgst du Gott nach? Nur wenn du immer was Gutes kriegst? Eine ganz wichtige Frage in der Nachfolge. Nur wenn alles glatt läuft? Wie ist dann deine Motivation, deine Beziehung zu Gott? Was kommt da alles hoch? Also die Richtung, die Versuchung, die Verlockung zur Sünde, die will uns von Gott trennen. Da geht es um Trennung. Nicht um was, dass unsere Beziehung tiefer geht, wie es oben ist, und dass wir erkennen, wo wir stehen, sondern da geht es darum, der Teufel versucht dich von Gott zu trennen. Er will Misstrauen sehen, Unglaube, und er möchte sagen, Gott ist wirklich böse zu dir. Gott meint es nicht gut zu dir. Das ist eine ganz üble Sache. Er wird immer versuchen, dir Gott madig zu machen. Gott ist nicht gut. Gott hat dich vergessen. Das wird er immer versuchen. Und natürlich wir selber, haben wir vorher auch im Text gehört, wir selber werden gelockt von unseren eigenen Begierden oder eigenen Wünschen. Wir werden da auch in der Nachfolge noch weiter herausgefordert und gelockt. Und die sollen zur Sünde führen. Die sollen zur Sünde führen und die Begierde will uns trennen von Gott. Die will uns was vormachen. Das eine, sagt der Jakobus, da kriegst du einen Siegeskranz, und das andere führt zum Abfall vom Glauben. Das ist die Richtung. Heute werden wir die obere anschauen und nächstes Mal die untere. Beispiele, Prüfung, Erprobung, bestanden. Im Alten Testament Abraham. Abraham ist von Gott auf die Probe gestellt worden. Und wenn ihr sagt, du hast doch vorher gesagt, Gott versucht niemand. Das stimmt. Versuchen zur Sünde, diese Art ist nicht in Gott. Er prüft. Er möchte schauen, wie der Glaube vom Abraham ausschaut, wie seine Liebe zu ihm ist. Und das kennt ihr, viele von euch kennen das in 1. Mose 22. Und er sprach nach diesen Dingen, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Da prüfte Gott den Abraham. Er erprobt ihn. Er möchte sehen, wie ist die Beziehung zu ihm, was ist seine Motivation. Und da geht es um die Beziehung zu Gott. Hier geht es um die Beziehung zu Gott. Wie schaut die wirklich aus? Und er sprach zu Abraham und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Wow. Einerseits muss man da hier was erklären. Manche sagen, wie konnte Gott sowas erwarten? Das Umfeld vom Abraham, da war das üblich. Kinderopfer, Menschenopfer. In seinem Umfeld war das üblich. Das war der Ausdruck, wie wichtig einem Gott ist. Die haben Kinder geopfert, Menschen geopfert. Wir werden dann erkennen, Gott will genau das abschaffen. Die, die die Geschichte kennen, die wissen schon. Gott will genau dieses abschaffen. Und es ist interessant, weil ihr werdet alle wahrscheinlich verwundert sein, ich auch, wo er das gesagt hat, auf den Berg, und soll er ihn nehmen, da machte sich Abraham am frühen Morgen auf, sattelte seinen Esel und. Keine Frage, keine Widerrede, sagt der Herr, du hast doch mir den Isaak als Verheißung gegeben. Der hat es einfach gemacht, der hat sich aufgemacht und er in seiner Beziehung zu Gott, er hat irgendwie gemerkt, da geht es, Gott will das jetzt von ihm. Das ist irgendwas, was Gott von ihm will. Und er macht sich auf. Und wir wissen auch weiter vom Text, das führe ich jetzt nicht aus, dass Gott, wo er den opfern wollte, und das ist ja auch das Bild hier, dass er einen Engel geschickt hat und sagt, stopp. Stopp. Und dann heißt es, in Vers 11, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und in Vers 15, und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei dir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn und deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wie weit geht deine Liebe zu Gott? Wie weit geht dein Gehorsam? Ich glaube nicht, dass Gott von uns jetzt jemand ein Kind fordert. Das glaube ich nicht. Aber es kann sein, dass Gott dich prüft in der Ehe, dass du so stark mit deinem Partner verwurzelt bist, dass er wichtiger ist als Gott. Da kann es sein, dass Gott dich testet. Er will nicht, dass du fällst, überhaupt nicht, sondern er will dir klar machen, wo stehst du. Ist deine Liebe zu Gott wirklich wichtiger als dein Partner? Ist Gott wirklich an erster Stelle? Das ist für uns wichtig. Ich liebe meine Frau über alles. Aber ich weiß, Gott testet mich auch immer wieder, wer ist wichtiger? Sie oder er? Und es ist wichtig, dass es er ist. Weil sonst kann ich letztlich meine Frau auch in Herausforderungen und so weiter nicht so lieben, wie es wirklich er mir geben würde. Und das müssen wir verstehen. Manchmal denken wir müssen uns total an Menschen klammern. Auch Kinder. Kinder sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir für sie da sind. Aber ist dein Kind wichtiger als der lebendige Gott? Der wird dich testen. Er will nicht, wie gesagt, er will nicht, dass du fällst. Er wird dir es aufzeigen. In einer bestimmten Situation. Und hier hat Gott es beim Abraham gemacht. Und der Abraham ist, für Abraham war klar, Gott ist mir wichtiger. Und im Neuen Testament sehen wir das, er hat sogar geglaubt, und wenn der tot ist, wird Gott ihn wieder lebendig machen. Das hat er geglaubt. Er wusste, Gott ist nicht böse oder irgendwas, sondern er wusste, Gott hat hier was vor und ich will diesem Herrn vertrauen. Das ist gewachsen. Und Gott hat ihn total gesegnet, sehr stark gesegnet, weil er den Test bestanden hat, dass Gott wichtiger war als sein Sohn. Und das ist, denke ich, wie gesagt, bei uns auch wichtig, dass wir immer wieder überlegen. Natürlich, wenn du in so einer Situation drin bist, ist es wichtig, dass du Gott um Weisheit bittest. Darum ist es mir so wichtig mit der Weisheit. Du musst Wissen herausfordern, wissen, was Gott von dir will. Es gibt Situationen im Leben, ich habe sie selber gehabt, ein paar Mal, wo ich auch am Rande war, wo ich auch kurz vorm Tod war, wo Gott mich gefragt hat, um was geht's hier? Willst du mir wirklich vertrauen? Willst du mich lieben, auch in einer Situation, die ganz schwierig ist, gerade in Krankheit, die ganz schwierig ist, die du nicht verstehst? Gott wird uns testen, aber er will uns nicht testen, einfach um des Testes willen, sondern es geht um unsere Beziehung zu ihm. Um das geht's. Unsere Beziehung zu ihm, dass sie steht, dass die Beziehung tiefer geht, dass du in Herausforderungen durchstehen kannst, dass du Herausforderungen meistern kannst, weil du verwurzelt bist in ihm, weil du verwurzelt und gegründet bist in ihm. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass es wichtig ist, dass wir verwurzelt werden in ihm. Im Lukas-Evangelium heißt es, dass manches Saatgut auf dem Felsen gefallen ist. Und dann heißt es dort, und die Saat ging schnell auf und derjenige freute sich ganz stark über Gott. Und dann kam eine Versuchung und dann war er so wieder weg, weil er keine Wurzeln hatte. Müsst ihr nachlesen, Lukas. Weil er keine Wurzeln entwickelt hat. Gott möchte, dass wir Wurzeln, tiefe Wurzeln in ihm entwickeln, dass wir das zulassen und sagen, ja, du bist mir wichtiger als ich selber. Du bist mir wichtiger als mein Partner. Du bist mir wichtiger als mein Kind. Du bist mir wichtiger. Und wie gesagt, Gott wird den Test nicht so führen. Da muss man jetzt aufpassen. Der Teufel wird einen anderen Test führen. Der Teufel will dich zur Sünde verführen. Aber Gott wird dir nur aufzeigen, wo du stehst. Er wird dir nur aufzeigen, wo du stehst. Er wird das nicht vollziehen. Er wird dir aufzeigen, wo du stehst. Das ist der gravierende Unterschied. Weil im Korintherbrief Kapitel 10 heißt es, wenn Gott wird nur das zulassen an Versuchung, was wir mit ihm durchstehen. Und er wird das Ende der Versuchung schaffen, wo er beteiligt ist. Der Teufel, der will was anderes. Der Teufel will, dass du fälschst. Der Teufel will, dass die Beziehung kaputt geht. Der Teufel will, dass du Gott absagst. Und das ist ja auch beim Hiob so gewesen. Beim Hiob, ich habe es vorher einmal erwähnt, dass der Teufel gesagt hat, ja, der Hiob folgt dir doch nur, weil du ihm alles gibst. Was soll der? Ich meine, der wäre ja blöd, wenn er von dir weggeht. Und Gott lässt sich darauf ein, wobei Hiob ist für mich exemplarisch. Ich denke, dass das ständig bei uns passiert. Da will nur Gott was zeigen. Das ist exemplarisch. Prinzipielles können wir daraus lernen. Aber wir haben keine Hiob-Situation. Prinzipielles können wir daraus lernen. Und zwar, dass Gott das zulässt, dass alles zerbricht. Sein Besitz, seine Kinder kommen um und so weiter. Und dann, der Teufel lacht sich schon ins Fäustchen und sagt, jetzt wird er sicher gleich absagen. Und seine Frau kommt dann auch noch, dann wird er nur krank, kommt seine Frau auch noch, sage Gott ab und stirb. Das ist interessant. Sage Gott ab und stirb. Dann sagt der Hiob, habe ich Gutes vom Herrn empfangen, soll ich das Böse jetzt auch annehmen? Folge ich nur nach, wenn alles gut geht? In meiner Worte ausdrückt. Folge ich nur nach, wenn alles gut geht? Das hat Gott niemals versprochen. Dass in unser Leben nur alles glatt läuft. Gott hat uns versprochen, dass er uns ganz stark segnen will. Er will dich segnen. Er will deine Ehe segnen. Er will deine Kinder segnen. Er will deinen Beruf segnen. Das stimmt alles. Aber wir leben in einer Welt, wo Dinge passieren werden. An der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft. Du wirst Dinge erleben, wo du Ablehnung und Druck abkriegst. Du lebst in dieser Welt und du sagst vielleicht manchmal, Herr, warum ist das so? Ich habe eigentlich gedacht, wenn ich mit dir lebe, dann ist das alles vorbei. Nein, du gehörst ihm. Das sind viel mehr Herausforderungen da, auch von der Gegenseite, die dich angreifen. Oder Paulus. Der Paulus ordnet seine Nachstellungen und Anschläge der Juden, wo sie ihn angelogen haben, oder wo sie ihm falsche Sachen unterstellt haben, wo sie es bewirkt haben, dass er ausgepeitscht worden ist und so weiter. Er ordnet das ein als eine Prüfung für sich. Er ordnet das ein als eine Prüfung, ob er am Glauben dranbleibt. Er wusste, das sind die Menschen. Aber für ihn war wichtig, dass er an Gott dranbleibt. Dass er nicht aufhört und aufgibt. Das war nämlich das Ziel. Entmutigung, Verzweiflung und Aufgeben. Das war das Ziel. Aber er hat nicht aufgeben. Er hat die Prüfung bestanden. Erster Petrusbrief, die Gemeinde war sehr unter Druck. Ablehnung, Anfeindung von außen. Das Ziel, Einschüchterung, Entmutigung, Verzweiflung. Sie sollen Gott absagen. Und der Petrus bereitet sie vor und sagt, nein, das ist hier ein Läuterungsprozess, wie man Gold läutert, sagt er. Er sagt auch, das Gold, wenn das wahre Gold hervorkommen soll, dann muss es heiß werden, dass die Schlacke wegfällt. Wenn der Charakter, Gottes Charakter in dir entwickelt werden soll, dann geht es auch darum, dass das Alte, das nicht zu Gott geht, hervorkommt und dass du es weggibst. Und dass du das zulässt. Und dann Jesus. Jesus als Beispiel, der geprüft worden ist. Und den nehme ich jetzt nicht mehr. Den nehmen wir das nächste Mal. Jesus als Beispiel, und da heißt es, dass der Geist Gottes ihn in die Wüste geführt hat, um versucht zu werden. Der Geist Gottes hat ihn in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Wow. Das machen wir nächstes Mal. Was mir heute wichtig ist, und da möchte ich uns noch was vorlesen, weil das ist mir auch so deutlich geworden, wie wichtig das ist, dass wir gefestigt und befestigt werden in der Beziehung zu Gott. Nigeria, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Oktober 2014 überfielen die Milizen von Boko Haram das Dorf von Komfort. Komfort ist jetzt der Name von einer Frau, wo man den Namen verändert hat. Also Komfort ist ein Name. Nahe Mubi. Wo sie mit ihrem Mann und den 25-jährigen Zwillingen Jerry und Eric lebte. Als die Familie nachts von Schüssen und Schreien geweckt wurde, wollte sie schnell mit dem Auto fliehen. Doch es war zu spät. Die Angreifer hatten bereits das Dorf umstellt und zwangen sie, aus dem Auto auszusteigen und sich auf den Boden zu legen. Als ich dann Schüsse hörte, sagt die Komfort, wusste ich nicht, dass sie meinen Mann und unsere Söhne erschossen hatten, erinnert sich Komfort. Etwa 30 Frauen und Mädchen wurden zusammen mit Komfort verschleppt. Als die Älteste in der Gruppe, also sie war die Älteste, als die Älteste in der Gruppe ermutigte sie alle, lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Sie haben bereits Leute von uns ermordet. Warum sollten wir ihnen nachgeben und unserem Glauben absagen? Denn genau das war das Ziel der Islamisten. Alle, die an Jesus festhalten wollten, sollten sich auf die eine Seite stellen, alle übrigen auf die andere Seite. Alle stellten sich auf die Seite der Christen. Sie verspotteten uns und riefen, wir haben eure Kirchen verbrannt, wo wollt ihr euch versammeln? Wir antworteten, Gott lebt in unserem Herzen. Er ist hier bei uns. Dann fragten sie, wo ist euer Jesus jetzt? Und wir antworteten, er wird uns retten. Dann sagt ihm, er soll euch jetzt retten, spotteten sie weiter. Und wir entgegneten, wir sagen unserem Gott nicht, was er zu tun hat. Wow. Wir sagen unserem Gott nicht, was er zu tun hat. Die Anspannung war sehr hoch. An einem anderen Tag mussten sich alle Frauen und Mädchen der Reihe nach aufstellen. Ihnen wurde ein Gewehr an den Kopf gehalten, während die Männer bedrohlich ihre Macheten schärften. Wieder wurden sie aufgefordert, ihren Glauben an Jesus aufzugeben. Doch alle blieben standhaft. Weil das Essen sie krank machte, aßen und tranken sie wenig. Dafür verbrachten sie sehr viel Zeit im Gebet. Und Gott erhörte ihr Gebet. Nach etwa 4 Wochen in der Gefangenschaft konnten alle 30 Gefangenen in die Berge fliehen. Kurz darauf befreite die nigerianische Armee die Stadt Mubi und die Umgebung aus der Hand von Boko Haram. Die Frauen und Mädchen kehrten zu ihren Verwandten zurück. Und sie blieben standhaft. Ich glaube, liebe Geschwister, liebe Gäste, der Glaube, Nachfolge hat einen Aufbau. Wir treffen immer wieder Entscheidungen, entweder, dass wir uns zu Jesus stellen oder nicht. Wenn wir uns zu Jesus stellen mit seiner Hilfe, dann wird unser Glaube fester und tiefer. Das ist einfach hier die Aussage. Die haben sich schon vorher darauf eingestellt. Die wussten, was in ihrem Land ist und läuft. Sie haben sich darauf eingestellt, sie wollen die Beziehung zu Gott. Sie wollen dort dranbleiben. Und sie haben mit Sicherheit viel gebetet, dass Gott ihnen hilft dabei. Und dass Gott sie stark macht. Es war keine eigene Leistung, nicht. Aber sie haben immer wieder sich entschieden, wir wollen an Gott dranbleiben. Die Richtung war klar, wenn sie sicher manchmal gewankt hat. Aber die Richtung war klar. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist, wirklich in der Beziehung zu Gott, dass du wirst kleine Herausforderungen haben, aber die kleine kann dich auch schon wegbringen. Aber nimm das einfach als Glaubenswachstum, dass du sagst, Herr, hilf mir jetzt, dass ich dir treu bleibe. Hilf mir da drinnen, dass ich nicht die Beziehung zu dir loslasse. Hilf mir jetzt. Gott will dir da drinnen helfen. Du bist nicht allein. Und wenn du merkst, das wird schwierig, dann nimm einen Bruder, Schwester mit dazu oder deinen Hauskreis. Und betet darum, dass Gott in dir was tut. Dass er dich stark macht. Es geht nicht darum, dass wir uns auf uns selber verlassen. Im Korintherbrief heißt es, wer meint, der stehe, soll zusehen, dass er nicht fällt. Es geht nicht um eine falsche Selbstüberheblichkeit. Wer meint, der stehe, ich würde immer bei Gott bleiben, das würde ich mir auch heute nicht sagen, dass ich das von mir sagen könnte. Aber was ich sagen könnte, das ist meine Bitte an Gott, dass er mich jetzt schon weiter aufbaut und dass er mir dann hilft. Wer meint, er stehe, der soll zusehen, dass er nicht fällt. Weil Gott das in dir aufbauen will. Willst du es zulassen? Gott will das in dir aufbauen. Gott will die Beziehung in dir gründen. Du brauchst Weisheit Gottes. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht, wie gesagt, in einem Kampf. Anfechtung ist ein Kampf. Das ist ein geistlicher Kampf. Da geschieht was. Da geht's im Hirn ab. Da knallt's hin und her. Bitte Gott darum, dass er dir Weisheit schenkt, dass du verstehst, um was es jetzt geht und wie er dich daraus führt. Und er führt dich raus, das wäre jetzt vorweggenommen von Jesus, aber das ist mir wichtig, dass ihr es mitnehmt. Es steht geschrieben, sagt Jesus. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Opissomu Satanos. Hau ab, Satan, sagt er dann. Das ist ein Befehl, den er dem Feind gibt. Vielleicht bist du in der Situation, wo du nicht mehr genau weißt, was von Gott ist oder nicht. Dann schau, was steht in der Bibel. Und das Zweite, nimm Autorität, Jüngling, nimm die Autorität und sag, im Namen Jesu, Satan, hau ab. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Und er muss gehen. Und dann geh raus aus der Situation. Amen. Ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist, aber wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir gefestigt werden. Die gesellschaftliche Situation wird die besser werden. Ich will gar nichts Szenario ausmalen. Mir ist es wichtig, jeder Einzelne, dass er tief gegründet wird in Gott. Und Gott will das aufbauen. Er macht es. Er will das aufbauen. Lasst uns aufstehen.